Herzlich willkommen bei Zufrieden. Slow Living hört man ja oft im Zusammenhang mit Minimalismus. Ich selbst nutze diesen Begriff nicht wirklich, sondern beschäftige mich seit über 6 Jahren eher damit, für welche Art von Leben sind wir Menschen eigentlich evolutionsbedingt gemacht. Dabei haben mich die Lektüre einiger Bücher und vor allem meine Erfahrung als Mama extrem geprägt und in der Podcast-Folge lasse ich euch einfach zu all meinen Gedanken dazu mal teilhaben. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Zufrieden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich seit so circa 6 Jahren begleitet, seitdem ich angefangen habe, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Und zwar habe ich damals angefangen, überhaupt mal zu verstehen, wie wir Menschen ticken und warum wir in gewissen Sachen so ticken, wie wir ticken. Dass wir quasi eine Art Steinzeithirn haben, in dem Sachen ganz unbewusst angelegt sind, die uns in der Steinzeit zum Überleben geholfen haben. Aber solche Überlebensstrategien, das ist das, was ich dann so bei Persönlichkeitsentwicklung versucht habe zu machen. Die Dinge, die mir eben heute nicht mehr nützlich sind, die aber früher eben, also früher rede ich jetzt von sehr, sehr viel früher, zu Zeiten des Säbelzahntigers zum Beispiel eben noch Überlebensstrategien waren, also sowas wie Stressreaktion, dass das eben natürlich damals nützlich war, wenn der Säbelzahntiger aufgetaucht ist, dass auf einmal der Körper komplett auf Stress umswitcht, aber dass das natürlich im heutigen Leben überhaupt nicht sinnvoll ist und auch nicht gesund ist, auf viele von diesen Reizen, denen wir heute ausgesetzt sind, sofort mit Stress zu reagieren, weil wir brauchen das nicht als Überlebensstrategie in dem Moment, sondern es macht uns dann eher auf Dauer krank und deswegen gibt es ja das ganze Anti-Stress und Achtsamkeit und solche Sachen, um eben diese steinzeitlich angelegten Dinge quasi in uns umzuprogrammieren und uns der heutigen Situation besser anzupassen. Aber es ist zum Beispiel auch sowas wie, es allen recht machen zu müssen, dass das auch eine Art Überlebensstrategie ist. Das war für mich auch recht erhellend, mich damit zu befassen, weil damals war man einfach von seiner direkten Umgebung krass abhängig und dass man mit den Menschen kooperiert und die mit einem kooperieren. Und deswegen ist es super wichtig gewesen, es den Menschen recht zu machen und sich mit allen gut zu stellen. Und so wie wir heute leben, ist das nicht nötig. Und ist, wenn man so People-Pleaser ist, steht man sich oft auch selber im Weg. Und ja, also es gibt mehrere Mechanismen, mit denen ich mich im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung befasst habe, die damit zu tun haben, wie wir so als Menschen designed sind. Und das bezieht sich einfach immer noch vor allem auf so eine Art steinzeitliche Lebensform. Das ist jetzt meine persönliche Meinung aus dem, was ich eben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung erfahren habe und aber auch aus dem, was mich die Erfahrungen als Mutter gelehrt haben, weil da ist das ganze Thema für mich nochmal in eine ganz neue Dimension gerückt. Da war es nämlich eher andersrum, dass ich gemerkt habe, wie wir ticken, wie wir designed sind, wie die Natur so krasse Prozesse wie Schwangerschaft und Geburt und sowas bis zur Perfektion hin vorgesehen hat. Aber man plötzlich als Mutter hier in dieser Welt komplett fehl am Platz ist eigentlich. Dazu erzähle ich gleich nochmal mehr. Wie gesagt, es nimmt fast schon philosophische Züge an, dieses ganze Thema. Ich bin hier noch in einem Reflexionsprozess, das heißt, es sind vielleicht auch die ein oder anderen Gedanken einfach noch nicht zu Ende gedacht. Ich wollte aber euch gerne mal auf diesem Weg und diesen Einblick so in meine innere Welt auch gewähren, weil ich glaube, dass das auch Sinn macht, um andere Dinge, die ich in dem Podcast bespreche, vielleicht nochmal besser oder anders zu verstehen. Und wie gesagt, das ist hier jetzt eine sehr persönliche Meinung, die ich mir hier bilde. Und es kann sein, dass ihr das ganz anders seht und dass es auch in Ordnung ist, aber lasst euch mal mitnehmen in meine Gedanken und vielleicht ist ja auch das ein oder andere dabei, wo ihr dann auch sagt, ah ja, das könnte stimmen oder auch nicht. So, also das ganze Thema beschäftigt mich extrem. Und was hat mich sehr stark geprägt in den letzten Jahren? Und zwar die Lektüre einiger Bücher. Ich werde gleich auf diese Bücher eingehen. Meine Erfahrung als Mutter, auch darauf werde ich spezifisch eingehen. Und da möchte ich am Ende noch ein paar persönliche Schlüsse aus diesen Erfahrungen, aus der Lektüre einfach ziehen und euch mal erzählen, warum ich das Thema auch im Rahmen von Minimalismus für relevant halte und warum ich auch Minimalismus in dem Thema für relevant halte und was das Ganze überhaupt mit Minimalismus zu tun hat. Denn es gibt da aus meiner Sicht ein paar Zusammenhänge, die ich euch dann einfach zeigen möchte. Ich nehme euch mal mit, erstmal in eine ganz kurze Lektürereise. Es gibt einige Bücher, die mich hier, was dieses ganze Thema angeht, stark geprägt haben. Ich nenne jetzt hier die wichtigsten. Es gab noch einige, wo ich mal hier und da reingelesen habe, die damit auch zu tun haben. Die ich hier nenne, habe ich auch alle in den Shownotes nochmal aufgeschrieben für euch. Das erste, was ich irgendwie in dem Bereich gelesen habe, war ein Roman. Und zwar der Roman heißt Traumfänger von Marlo Morgan. Da geht es um die Lebensweise der Aboriginal People in Australien. Und die Autorin beschreibt da in der Ich-Form eine dreimonatige rituelle Wanderung mit eben einem Volk der Aboriginal People durch den australischen Busch. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Es ist umstritten, wie viel da Wahres dran ist an diesem Roman. Aber so oder so hat mir das einfach mal überhaupt eine erste Perspektive geöffnet auf eine nicht zivilisierte Lebensform und wie stark diese Art von Lebensform eigentlich an unser Menschsein dran ist und wie viel näher die auch an unser Menschsein dran sein könnte, als so wie wir leben. Und auch wenn jetzt vielleicht nicht jedes Detail dort wahr ist, war alleine diese Erkenntnis für mich erhellend, absolut erhellend und wirklich ein Game Changer. Und die Aboriginal People nennen sich halt auch Aboriginal People, weil sie sich so als, in Deutsch ist das dann in echte Menschen übersetzt worden. Das ist ein bisschen schwierig, die Übersetzung, finde ich, ein bisschen unglücklich. Aber es ist was dran. Also ich erzähle jetzt mal zum Beispiel ein paar Sachen, die in dem Buch vorkommen. Es gibt auch ein zweites Buch, Traumreisende von Marlo Morgan. Das habe ich auch gelesen, das empfehle ich aber nicht so wie das erste. Deswegen will ich da auch gar nicht näher drauf eingehen. Es kann aber sein, dass ein paar Sachen, die ich nenne, auch aus dem zweiten Buch sind. Aber das zweite ist schon sehr, sehr verstörend an einigen Stellen, gerade wenn man irgendwie frisch Mutter geworden ist. Deswegen würde ich das jetzt nicht, ist keine leichte Lektüre. Das erste ist dort nochmal deutlich anders und etwas ebenso öffnender und erhellender einfach. Und was ich halt zum Beispiel super spannend finde, ist, dass die machen dort diese Wanderung und leben in einem krassen Vertrauen, in einem Vertrauen darauf, dass für alle Herausforderungen, die kommen werden, irgendwie dann auch Lösungen auftauchen werden. In einem Vertrauen darauf, dass Nahrung kommen wird, wenn sie brauchen. In einem Vertrauen auf die Heilkraft des Körpers, wenn er Verletzungen erfährt. Und einfach komplett im Einklang mit der Natur. Und wenn sie irgendwo halt Halt machen und dort dann Lagerfeuer und so, dann hinterlassen sie danach dieses Fleckchen Erde, wo sie waren, genauso wie es vorher war. Also jede Spur, der Sand wird sozusagen komplett wieder verwischt und jede Spur wird weggemacht. Einfach aus dem Respekt heraus, natürlich einerseits sicherlich auch aus so Erwägungen, um irgendwie nicht Beute von irgendwem zu werden, oder nicht, aber auf der anderen Seite auch aus Respekt vor der Erde, vor dem, was sie ihnen gibt, an Nahrung, an Wohnung sozusagen. Und ja, das finde ich einfach so krass, dieses, wie wir im Gegensatz dazu komplett so nach mir die Sinnflut leben und ich bin jetzt hier und ich mache es, wie ich will und es ist mir doch scheißegal, wie ich diesen Fleck hier hinterlasse. Das ist jetzt übertrieben, ich weiß, dass wir nicht alle so leben, aber wir leben mehr an diese, würde ich sagen, mehr an diesen Maximen dran als daran, dass wir sagen, wir wollen hier keine Spuren hinterlassen, wir wollen das alles wieder so machen, wie es vorher war, weil es einfach sich so gehört, weil es einfach sich so gehört. Und was ich zum Beispiel auch spannend finde, eine Sache ist, dass die dann, das geht jetzt auch schon ein bisschen Richtung Minimalismus, dass die auf dieser Reise natürlich nicht viel mitnehmen können, dass die eh natürlich ganz andere Gegenstände und Dinge haben zum Überleben oder zum Leben als wir in der zivilisierten Welt. Und die haben dann pro Person ein Fell dabei. Und man darf sich dann quasi nachts aussuchen, möchte man dieses Fell auf den Boden legen und sich da drauflegen, um halt allem möglichen Krabbelzeugs, was aus dem Sand kommen kann, quasi eine Barriere zu bilden. Oder möchte man dieses Fell, legt man sich auf den Boden, nimmt dieses Krabbelzeugs in Kauf, wozu vielleicht aber auch Skorpione und so weiter gehören, und legt sich das Fell sozusagen wie eine Decke über, damit einem nicht kalt ist. Das ist schon sehr krass. Also alleine das zeigt, ich könnte das niemals. Ich finde das unfassbar krass. Ich finde das krass, dass die das können. Also ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden könnte zwischen nicht frieren und nicht von Skorpionen. Irgendwie, also ich könnte ja auch nicht einschlafen, wenn ich jederzeit Angst hätte, dass mich irgendwelche Skorpione pieksen. Wie dem auch sei. Ich finde das einfach interessant, so eine ganz andere Lebensform kennenzulernen und auch diese Form von Genügsamkeit, die da auch mit drin steckt. Also das hat mich irgendwie sehr stark zum Nachdenken gebracht, dieses ganze Buch und diese Reise, die Wanderung, auf die man da mitgenommen wird, mit ganz vielen verschiedenen Ereignissen. Und kann ich nur empfehlen, es ist eine nette Lektüre auch. Wie gesagt, kein Anspruch auf Wahrheit oder was davon Fiktion und was wahr ist, das ist irgendwie total umstritten. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass da wahre Kerne einfach an diesen Punkten dran sind und es einfach Lebensformen gibt, die ganz anders sind als unsere und die vielleicht aber, ja, wo wir vielleicht glücklicher wären, wenn wir so leben würden, weil das viel näher an dem ist, wofür wir gemacht worden sind als Menschen. So ein nächstes Buch, was mich geprägt hat, das haben vielleicht einige von euch auch schon gelesen, wenn sie Mütter sind, nämlich das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt. Das ist mittlerweile ein sehr trendiges Buch für Schwangere, wo man dann erfahren kann, wie man ein Baby artgerecht pflegt. Und artgerecht ist eigentlich so ziemlich das, was ich hier auch meine. Das heißt, dem gerecht zu werden, wie ein Baby auch tickt, also wie es zum Überleben designt wurde. Also ein Baby ist zum Überleben, also braucht es einfach zum Beispiel die Nähe der Mutter, weil wenn man sich eben zurück vorstellt in Steinzeit oder in sowas, wie ich gerade geschildert habe, indigene Völker leben, ist das einfach für ein Baby zum Überleben essentiell wichtig, wenn es schläft, ganz nah bei einem Mensch zu sein. Ich sage jetzt mal ein Mensch, also in der Regel ist es halt wahrscheinlich die Mutter, gerade bei so einem neugeborenen Säugling, der eben auch noch gestillt wird. Und zwar, wenn das irgendwo liegt auf einem Fell oder in einem kleinen Zelt oder in einer Hütte meinetwegen, ist das natürlich so, es kann sich selbst nicht wehren, wenn da irgendwelche Raubtiere kommen, dann ist es halt sofort leichte Beute für dieses Baby und deswegen ist es darauf angewiesen, dass es geschützt wird von Erwachsenen. Und deswegen schläft es auch unruhig. Also schläft es so, dass es immer wieder alle halbe Stunde in einen Zustand, der fast schon dem Wachsein nahe kommt, zurückkommt. Und dann checkt, ist jemand da, über Körperkontakt zum Beispiel. Und wenn es das gecheckt hat, kann es weiter schlafen. So. Und alle halbe Stunde passiert das eigentlich bei so neugeborenen Kindern. Und das ist natürlich für Eltern dann sehr anstrengend, wenn sie das Baby halt irgendwo hinlegen in ein Bett und dann weggehen, weil dann wird halt alle halbe Stunde wahrscheinlich das Baby weinen. Also das ist jetzt auch nicht immer so, aber prinzipiell sind die meisten Babys so gepolt. Und das ist jetzt nur ein Bereich, das Thema Schlafen, weswegen es zum Beispiel eben Sinn macht, so in dem Buch eben der Vorschlag, im Familienbett zu schlafen, also das Baby halt mit in das Elternbett zu nehmen oder halt ein Familienbett, wo die mehreren Geschwister und Eltern zusammenschlafen. Das macht einem nämlich das Leben einfach leichter. Also aus meiner Sicht. Das sehen auch andere wahrscheinlich wieder anders und man kann das dann auch Babys dann eben auch recht schnell abtrainieren, aber eben aus dieser artgerechten, das Artgerechte meint bei Nicola Schmidt, so wie ich es verstanden habe, einfach auf diese Urbedürfnisse der Babys, so wie die halt ticken, um in der Steinzeit überleben zu können, darauf eher einzugehen, um sich selber auch das Leben leichter zu machen. Und schon daran merkt man, wie stark unsere heutige Welt, in der wir leben, eigentlich davon abweicht, wie Babys, wie Menschen designt sind, um zu überleben. Also da werden auch andere, also eben das Baby auch tragen, am Körper tragen zum Beispiel, ist ein großes Thema. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Buch, was vielleicht eben auch einige von euch kennen, wenn ihr Mütter seid. Nämlich das Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jane Liedelhoff. Also der Name steht auch buchstabiert in den Shownotes. Die Autorin hat tatsächlich mehrere Jahre bei einem Indianervolk im Dschungel Venezuelas gelebt und schildert ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, halt aus ihrer sehr subjektiven Sicht. Sie schilderte ein harmonisches Zusammenleben dieses Volkes und entdeckt irgendwie, wie gehen die mit ihren Kindern um und zeigt halt daran auf, wie stark abweichend wir heute mit Kindern umgehen und wie man es eigentlich so machen sollte wie die anderen, also wie die indigenen Völker, wie dieses Indianervolk. Und sagt eben vor allem auch, dass natürlich Kinder getragen werden müssen, hat aber auch noch ein paar andere Punkte und sagt, dass wir eigentlich so dieses natürliche Gespür und dieses natürliche Wissen um die ursprünglichen Bedürfnisse von Babys, von Kleinkindern längst irgendwie vergessen hätten und das einfach neu entdecken müssen und uns daran dann auch orientieren können, um eben den Bedürfnissen, den wirklichen ursprünglichen Bedürfnissen von Babys und Kleinkindern auch gerecht zu werden. Und das ist auch mittlerweile ein recht trendiges Buch. Man sieht ja auch mittlerweile viel mehr Menschen, die ihre Babys tragen, als im Kinderwagen schieben. Und auch das fand ich sehr interessant, einfach diesen Einblick daran zu bekommen, wie andere Lebensformen sind und wie andere Lebensformen auch mit Kindern anders umgehen und sich damit auch den Alltag vielleicht, also der Alltag, der Umgang mit Kindern viel einfacher, weil natürlicher wird, als es aus meiner Sicht in meinen Erfahrungen mit unseren Kindern ist und auch wenn ich mit anderen Müttern spreche, zum Teil eben auch aus ihren Erfahrungen. Aber ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Es gab dann ein ganz cooles Buch, das ist jetzt das letzte, was ich nenne, was sich mit genau diesem Buch, mit dem von Jean Liedelhoff beschäftigt, nämlich das, ein Buch von Carola Eder. Die hat geschrieben, das Buch Auf den Spuren des Glücks, das Kontinuum-Konzept im westlichen Alltag. Also die hat das Buch von Jean Liedelhoff genommen und das nochmal kritisch hinterfragt, hat sich gefragt, wie können wir das, was die jetzt wirklich sehr aus der Perspektive eines Indianervolks, eines indigenen Volkes, sage ich mal so, ich möchte hier wirklich politisch korrekt bleiben, bitte nicht diskriminierend aufnehmen, wie man diese Prinzipien, die sie da nennt und die Dinge da aber schon hier in unserer westlichen Welt, in der zivilisierten Welt vielleicht umsetzen könnte, dass es eben darauf abzielt, etwas mehr an unserer Welt dran zu sein bei der Umsetzung, weil es zum Teil, also wenn man das Buch von Jean Liedelhoff liest, fühlt man sich dann als Mutter ab und zu einfach komplett schlecht. Aber das liegt halt daran, dass die so anders leben als wir, dass man einfach gewisse Dinge nicht so machen kann, selbst wenn man es wollen würde, wie ein indigenes Volk in Dschungel Venezuelas. Also das Interessante ist auch, dass sie sich auch mit der Autorin, mit Jean Liedelhoff, ein bisschen auseinandersetzt, dass man auch wirklich selber ein bisschen als Mutter sich entspannt, weil die halt auch einen sehr eigenen Blick auf dieses ganze Thema gehabt. Die selbst war sie nicht Mutter. Das heißt nicht, dass sie nicht Aussagen über das Muttersein, über das Elternsein machen kann, aber vielleicht ist es einfach schon anders, ob man selber Kinder hat oder nicht. Und es rückt einfach, hat meine Perspektive so ein bisschen in umgerückt und ein bisschen, sage ich, das Ganze kalibriert für mich einfach dies. Es werden zum Beispiel auch noch ganz viele andere indigene Völker genannt. Das fand ich auch super spannend. Ich habe übrigens nicht das ganze Buch von Carola Eder zu Ende gelesen. Ich habe irgendwann aufgehört. Also, weil es, ich weiß auch nicht, es ist ein sehr langes Buch und es ist so sehr theoretisch gesprochen und es hat mich irgendwann nicht mehr ganz so interessiert. Ein gewisses Thema, aber den Abschnitt über die Autorin, den Abschnitt über auch andere Völker und dass dieses andere indigene Völker es zum Teil ganz anders machen als dieses Jekana, heißen die, glaube ich, die bei denen Jean Liedlow war. Und dass es sozusagen nicht unbedingt also es ist nicht nur der eine Weg ist, der es sein muss und es aber auch indigene Völker gibt, bei denen es ganz krass anders läuft und die ihre Kinder quasi richtig krass vernachlässigen. Das hat mich dann auch ein bisschen verstört mitunter und ich glaube, da habe ich dann einfach auch aufgehört, irgendwann zu lesen. Aber wie gesagt, ein Blick in dieses Buch fand ich auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich von dem anderen Buch von Jean Liedlow ein bisschen zu bewertet fühlt oder irgendwie, ja, weiß ich gar nicht, die hat mich nicht bewertet, aber es war schon sehr krass. Also es hilft zum Kalibrieren. Und das waren ja die Bücher. Also ich nenne sie nochmal Traumfänger von Marlo Morgan, Artgerecht von Nicola Schmidt, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Liedlow und dann Auf den Spuren des Glücks, das Kontinuum-Konzept im westlichen Alltag von Carola Eder. Die sind alle in den Shownotes nochmal aufgeschrieben. Und diese Bücher fand ich halt an sich super, super spannend, weil das wirklich die Perspektive auf vieles ändert. Ich hatte mir dann auch, als eben ich einige davon in der Schwangerschaft gelesen habe, vieles vorgenommen, was dann aber als Mutter nicht wirklich bei weitem nicht alles geklappt hat. Und das hat mich dann aber auch unter gewissen Druck gesetzt. Und deswegen komme ich jetzt zum Thema meine Erfahrung als Mutter. Ich bin dann irgendwie am Anfang auch ein bisschen daran zerbrochen, an meinem Perfektionismus, dass es einfach nicht möglich ist, alle Sachen so zu machen, wie halt für mich nicht möglich war, sagen wir es so, wie es halt artgerecht vielleicht perfekt wäre und dass das auch einen unglaublichen Druck auf uns Mütter wieder ausübt, weil wir wollen natürlich das Beste für unsere Kinder, wir wollen natürlich ihren Urbedürfnissen auch gerecht werden, aber man muss einfach Realität auch daneben stellen und auch pragmatisch sein und sagen, wir können nicht alles genauso machen wie ein Volk, was halt im venezuelischen Dschungel lebt. Es ist einfach nicht möglich und die haben ganz andere Ressourcen, insofern als dass sie halt in einer Gemeinschaft leben und naturnah leben und wir leben aber in Monohaushalten, also so Monokulturen. Wir haben zwar overall eine arbeitsteilige Gesellschaft, aber wenn es so um Haushaltsaufgaben geht, sind die null arbeitsgeteilt. Also wir haben natürlich Glück, dass wir Technik einfach uns viel abnimmt. Sowas wie eine Waschmaschine, dass wir nicht von Hand waschen müssen und eine Geschirrspülmaschine, dass wir nicht von Hand spülen müssen. Aber ja, wir kochen halt selber. Ja, wir kümmern uns an sich um die Wäsche, wir kümmern uns um Nahrungsbeschaffung, um Pflege, um all diese Dinge, immer, also eine oder eben Eltern, zwei zusammen, Personen für einen Haushalt. Und das ist einfach eine andere Ressource, als wenn man eine ganze Gemeinschaft hat, die sich auch diese ganzen Haushaltsaufgaben, weil es nicht einen Haushalt immer gibt, sondern es einfach eine Gemeinschaft ist, aufteilt. Und das und das naturnahe Leben, natürlich ist es, wenn ich jetzt irgendwie in Südamerika im Dschungel lebe, auch einfacher Kinder windelfrei irgendwie aufwachsen zu lassen, weil sie einfach in jede Ecke machen können und das kann man schnell wieder mit Sand überschütten, als wenn man halt in der Wohnung lebt und draußen im Winter mit Schnee-Overall und so weiter, ist eine andere Sache. Das ist dann auch nicht so einfach möglich. Also wie gesagt, das klappt aber sicherlich auch bei einigen hier in unserer westlichen Welt super gut, das windelfrei. Für uns hat es halt überhaupt nicht geklappt zum Beispiel. Und natürlich ist das Tolle für den Kinderpopo, wenn er nicht in irgendwelche Sachen eingewickelt wird. Aber so, also ich will jetzt gar nicht auf jedes einzelne Thema eingehen. Ich fange einfach mal so an, dass ich schon die erste Schwangerschaft ziemlich krass als Wunder empfunden habe. Also ich hatte natürlich auch Beschwerden und es war für mich sofort ein ganz anderes Leben. Also es war nie wieder, seit der Schwangerschaft, nie wieder so ein Leben wie vorher, was meine eigene Kraft angeht, was meinen Körper angeht, was alles eigentlich angeht. So Eigenpriorisierung, Einstellung und so weiter. Aber das Thema Schwangerschaft, also die Natur hat so, und mit der Natur meine ich eigentlich die Evolution. Letztendlich ist es die, aus meiner Sicht, ne, das ist jetzt wirklich auch wieder meine Sicht, die Evolution hat das so krass bis ins Detail geregelt. Es wird ein eigenes Organ, die Plazenta wird einfach mal gebildet. Dann werden zig Organe eines kleinen Babys in einem gebildet und es ist wirklich alles so drauf angelegt, zum Beispiel, dass das Baby dann auch mit dem Kopf nach unten liegt vor der Geburt. Ich weiß, das ist nicht bei allen so, aber das machen die Babys vor allem, das hat mir eine Hebamme gesagt, weil die da halt an der Stelle, wenn die da mit dem Kopf liegen, können die klar hören. Und wenn die anders liegen, mit dem Kopf nach oben und den Beinen nach unten, dann hören die nur so verschwommen, eben wie man sich das vorstellt, dass man im Fruchtwasser hört, ja, wie man im Wasser hören würde. Und da unten hören die aber klar, also so bis ins Kleine. Und natürlich ist eine Geburt viel einfacher, wenn das Köpfchen unten liegt, als andersrum. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Million Sachen, die irgendwie über die Evolution geregelt worden sind, die einfach so perfektioniert sind, dann auch stillen überhaupt. Und das ganze Thema, dass wenn gestillt wird, auch wieder Oxytocin ausgeschüttet wird und dadurch die Gebärmutter sich zurückbildet, dadurch auch die Bindung mit dem Kind entsteht. Also es ist wirklich ziemlich krass, wie das alles ausperfektioniert ist und man sich auf der anderen Seite aber in einer so harten Situation fühlt, in einer so krass herausfordernden Situation. So war es für mich, auch das ist nicht bei allen so. Und ich habe immer nur gedacht, das kann doch nicht gewollt sein. Das kann doch nicht gewollt sein, dass die Schwangerschaft, das Geburt, dass das alles evolutionsmäßig so perfekt geregelt ist und danach das Überleben, da stehe ich ganz alleine da und es ist einfach nur hart und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier das Überleben dieses Wesens und mein eigenes wirklich perfekt meistern soll. Wo aber vorher alles darauf angelegt wurde, dass dieses Wesen auf jeden Fall auf die Welt kommt und auf jeden Fall Fortpflanzung garantiert ist. Ich habe mich isoliert gefühlt, ich habe mich komplett überfordert gefühlt, weil ich eben dieses ganze Wissen mir neu aneignen musste. Ich musste alle meine Bedürfnisse komplett zurückstellen und ich rede hier von essentiellen Bedürfnissen wie Essen zum Beispiel. Und kam mit nichts mehr hinterher und mein Mann ging es aus, also es ging uns beiden so, wir sind irgendwie komplett verzweifelt. Es lag auch an anderen Umständen, man hätte die Umstände natürlich insgesamt nochmal rückblickend viel besser anpassen können, damit es uns irgendwie in diesen Start mit dem ersten Kind besser geht, das glaube ich schon, aber overall habe ich es als eine sehr harte Zeit empfunden und möchte mich auch nicht dahin zurücksehen. Also bin ich ganz ehrlich, so krass es magisch auch ist, ein Neugeborenes zu haben und so viel Liebe da ist und so viel überwältigende Gefühle auch natürlich in so einer Zeit da sind und ich natürlich es auch einerseits sehr, sehr schade finde im Nachhinein, dass ich das nicht mehr genießen konnte mit unserem ersten Kind als Neugeborenes, sondern mit diesen ganzen Dingen, die sich geändert haben, gestruggelt habe. So hart habe ich es auch empfunden und bin ich wirklich froh, dass ich nie wieder in meinem Leben ein Erstgeborenes haben werde. Nie, nie wieder. Und ich habe es also mitunter sehr schwierige Zeit empfunden, wie man merkt. Und da kam wirklich zum ersten Mal dieses auf, sind wir dafür designed? Das kann nicht sein, dass das andere, dass die Schwangerschaft, Geburt, dass da evolutionsmäßig alles perfekt ist und danach man sich irgendwie komplett lost fühlt. Das kann doch so nicht gewollt sein, weil das macht doch das Überleben dieses Wesens unfassbar viel schwieriger, als wenn man irgendwie weiterhin in so einem natürlichen Flow ist, wo irgendwie alles funktioniert. Und das hat mich halt dann auch an diese Lektüre von Traumfänger zum Beispiel erinnert, wie Menschen tatsächlich auch leben und auch eben Jean Leloff, das habe ich, glaube ich, dann gelesen als das Kind, als wir das Kind schon hatten, also nicht vorher, dann eben die Augen geöffnet, vielleicht sollen wir ja gar nicht so leben, wie wir leben. Und vielleicht wäre es viel einfacher und wir wären viel glücklicher, wenn wir so leben würden, wie wir sozusagen designed sind, wie wir quasi von der Evolution optimiert worden sind zu leben, damit wir eben alle möglichst gut und möglichst zufrieden und glücklich überleben. Wie gesagt, eine sehr spezifische Meinung von mir. Aber meine Erfahrungen deuten darauf hin, dass es sicherlich so wäre. Und während ich früher sicherlich in meiner Jugend eher so unterwegs war, dass ich sage, wir haben den komplett freien Willen, wir können alles machen, wir haben Freiheit, wir können uns an alles anpassen, das ist so, ja. Auf der anderen Seite glaube ich mittlerweile, dass vieles auch vorgegeben ist. Und wenn wir von diesen vorgegebenen Dingen abrücken, wir halt einen gewissen Preis dafür zahlen, um die Freiheit halt in vollen Zügen auszukosten und es vielleicht uns einfacher machen würden, wenn wir einfach gewisse Dinge anerkennen würden und uns uns nicht anpassen, sondern die Gegebenheiten uns anpassen irgendwie. Es gibt auch nicht umsonst diesen Spruch, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Und damit ist nicht gemeint, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Spruch, bevor ich Kinder hatte, gehört hätte, hätte ich gedacht, ja, es braucht einfach ein Dorf, weil das Kind muss verschiedene Eindrücke bekommen. Es muss verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen, so um einfach erzogen zu werden, um möglichst open-minded zu sein, viele Menschen kennenlernen und so. Sondern nein, es braucht einfach auch ein Dorf, um eine Mutter und oder um Eltern zu unterstützen, während das Kind großgezogen wird. Und eine Gemeinschaft, in die das Kind dann als Kleinkind mit anderen Kindern zusammenkommt, einfach um all diese Erfahrung, all diese Bedürfnisse, die so ein Baby und Kind, Kleinkind, ich kann ja jetzt nur von denen reden, unser ältestes Kind ist heute 4, das heißt, ich habe noch überhaupt nicht die ganze Bandbreite vom Kind und Jugendlichsein sowieso nicht mitgemacht. Aber ja, gewisse Dinge vereinfachen den Alltag und das merken auch wir in unserer Welt. Also aus meiner Sicht ist es ein einfacherer Alltag mit kleinen Kindern, wenn man viel in der Natur ist, wenn man viel draußen ist. Für mich war es einfacher, die Babys zu tragen als im Kinderwagen, weil die wollten einfach nicht im Kinderwagen liegen. Da haben sie die ganze Zeit geweint. Dann war es irgendwie einfacher, das zu tragen, weil das Baby dann zufrieden ist, geschlafen hat und ausgeglichen war. Aber ich bin natürlich irgendwann an meine Grenzen gekommen, weil ich eben nicht jemand bin, der im venezolischen Dschungel aufgewachsen ist, super fit ist, nur von morgens bis abends sich draußen bewegt, super Muskeln aufgebaut hat und so weiter. Sachen wahrscheinlich eh schon viel trägt, auch im Alltag. Sondern nee, ich habe halt irgendwie am Computer gearbeitet, jahrzehntelang. Da bin ich natürlich nicht so fit, dass ich jetzt so ein Baby bis ins hohe Alter irgendwie an meinem Körper tragen kann. Und unsere Kinder sind sehr früh sehr schwer geworden, was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Und auch dieses ganze Wissen, wenn man natürlich in der Gemeinschaft lebt, dann kriegst du ja eins zu eins mit, wie andere Kinder aufwachsen, Babys aus sind und du kriegst diese Themen überhaupt schon mal mit. Also dass gewisse Entwicklungssprünge kommen, dass was alles so normal ist, also dieses Schlafthemen, Gesundheitsthemen, Pflegethemen, alles Mögliche, das Stillthemen, das kriegt man dann ja alles so mit, auch wenn man es noch nicht selber erfahren hat, aber man hat einen ganz anderen Wissensstand darüber, als wenn man auf einmal nach so einer Schwangerschaft jetzt mit so einem kleinen Wesen dasteht und vielleicht 2, 3 Bücher gelesen hat. Es ist was anderes, ob man das wirklich live mitbekommen hat. Und auch wenn man jetzt, also vielleicht sind da so Menschen, die halt irgendwie schon das bei Geschwistern oder so ganz eng mitbekommen haben, wie es ist, Eltern zu werden. Vielleicht bekommen die das noch am ehesten mit. Oder wenn man halt in einem Mehrgenerationenhaushalt lebt oder sowas. Natürlich muss letztendlich jeder irgendwelche Erfahrungen dann selber machen, um es endgültig abschätzen zu können, wie es dann ist. Aber ich glaube schon, dass das mir das einiges weitergeholfen hätte. Und ich würde jetzt auch rückblickend sagen, dass es total Sinn macht, auch mehr so als im Studium oder so richtig als Nanny zu arbeiten. Da lernt man viel besser kennen, Wenn man selber irgendwann Mutter werden will, dann hat man das irgendwie, oder vielleicht so ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten, dass man sich überhaupt mal mit dem Thema Kinder, Kleinkinder mal befasst und irgendwie mitbekommt, wie die so ticken, was sind Wutanfälle und Autonomiephase und solche Sachen. Und auch so für sich so ausprobiert, wie, was will ich denn eigentlich meinen Kindern dann mitgeben und wie gehe ich mit Kindern um, wie spreche ich mit denen und so weiter. Also gut, eine ganze Menge Sachen. Und ich habe neulich bei Instagram ein Reel gesehen, wo eine Mutter gesagt hat, dass kleine Kinder und Mütter die verlorenen Spezies in unserer Gesellschaft sind. Und ich glaube, es gibt noch viele andere verlorene Spezies in unserer Gesellschaft. Und damit meine ich jetzt halt Menschen, die es besonders schwierig, besonders schwer haben in der Welt, so wie sie ausgelegt ist heute. In der Welt ist immer schneller, höher, weiter und des anonymen Stadtlebens es einfach schwieriger haben als andere. Und zum Beispiel meine ich damit auch Hochsensible, aber es gibt sicherlich noch viele, viele andere verschiedene Gruppen, Gruppierungen oder Menschen mit gewissen Eigenschaften oder Charakterzügen, die es halt besonders schwer haben. Letztlich glaube ich aber, alle haben es irgendwie schwer, weil es nicht unbedingt das ist, worauf wir ja designt wurden von der Evolution, damit wir gut zusammenleben können. Ich lebe selber in der Stadt, also ich komme jetzt gleich mal dazu zu sagen, was sind jetzt meine Ergebnisse aus diesen ganzen, aus der Lektüre, aus diesen Erfahrungen, aus diesen Gedanken, die quasi so in mich reingepflanzt wurden und die, über die ich jetzt jahrelang nachgedacht habe, beziehungsweise beobachtet habe. Ich habe einfach beobachtet, wie ist es, wie fühle ich mich, was könnte besser funktionieren, wie muss es sein, wie müsste es sein, dass es für mich gut funktioniert. Und auch das ist natürlich alles unglaublich subjektiv. Und ich habe eben schon angedeutet, ich glaube, ich würde keinen halben Tag Leben bei einem indigenen Volk aushalten, weil ich einfach so auf die Vorteile der Zivilisation angewiesen bin, weil ich eben auch in dem Umfeld groß geworden bin. Also ich halte sehr viel von vier festen Wänden und von guter medizinischer Versorgung. Das wären zwei Dinge, auf die ich nicht verzichten wollen würde, zumindest nicht auf Dauer. Ich glaube, wie gesagt, dass schon so eine Woche mit auf dieser Reise für mich eine Traumatin, also dieser Reise von den Aboriginal People, die in Traumreisende beschrieben wird, dass sie mich wahrscheinlich schon aufs Höchste traumatisieren würde. Ich weiß es nicht. Also so, ich will nicht sagen, wir müssen jetzt alle leben wie indigene Völker. Das ist unrealistisch. Das wird so nicht passieren und das wäre mir selber wahrscheinlich nicht möglich. Keine Ahnung. Ich glaube, der Mensch ist auch sehr anpassungsfähig. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall auch krasse Vorteile der Zivilisation. Aber Zivilisation heißt ja auch nicht, dass es nur die Art von Zivilisation, wie wir sie jetzt aufgebaut haben, wie wir leben, gibt, sondern es gäbe ja vielleicht auch noch gewisse Dinge dazwischen, zwischen diesem Spektrum. Ich habe den Eindruck, wir haben uns sehr weit entfernt von dem Leben als indigenes Volk. Und vielleicht sind wir auch irgendwo quasi mal so falsch abgebogen in diesem ganzen Strudel von höher, schneller, weiter, besser. Also von den Erfahrungen, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, und wie gesagt, ich habe jetzt nicht in einer Kommune gelebt oder so, das wäre ja so ein Zwischending. Ich lebe immer noch mit der Familie hier, also mit meinem Mann und unseren zwei Kindern in einer Dreizimmerwohnung in der Wiener Innenstadt. Also wirklich ein krasser Gegenteil zu irgendeinem indigenen Leben in einem venezuelanischen Dschungel oder eine Reise mit Aboriginal People. Und ich glaube aber schon, dass der Mensch an sich aus evolutionsbiologisch, evolutionspsychologisch und auch in dem Sinne evolutionsphilosophischer Sicht eher dafür gemacht ist, in Gemeinschaften als in diesen Monohaushalten zu leben und dass es eher nicht nur diese gesellschaftliche Arbeitsteilung gibt, sondern einfach auch Haushaltsteilung. Das macht es einem einfacher in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, dass es uns besser geht und dass wir dafür gemacht sind, viel näher an der Natur zu leben, als in so Beton, im Betondschungel, in dem wir sind. Also ich merke es ja, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind im Freien, es ist ein viel einfacheres Leben, als wenn wir hier in unserer Sardinenbüchse, sage ich jetzt mal. Wir lieben unsere Wohnung sehr und da kommt jetzt gleich auch das Thema Minimalismus ins Spiel. Aber die Sardinenbüchse im Betondschungel ist natürlich für Kleinkinder eine schwierige Nummer. Einfach das. Und ich bin auch als Kind, ich hatte wirklich das Privileg, in einem Einfamilienhaus mit Garten aufzuwachsen. Und das war schon mal eine ganz andere Nummer, glaube ich, als jetzt für unsere Kinder hier. Auch einfach mal in den Garten gehen zu können, jederzeit. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen, als wir im Urlaub waren, auf dem Hof bei meinen Schwiegereltern. Auch da ist es einfach mit den Kindern ein ganz anderer Alltag als in der Stadt. Das Thema Entschleunigung ist natürlich auch ein großes Thema, wir sind, glaube ich, nicht für diese Art von Geschwindigkeit gemacht, wie unser Leben zurzeit verläuft. Und es wird ja tendenziell immer krasser. Also ich merke ja jetzt schon, wie ich gelangweilt bin, wenn zum Beispiel mein Smartphone nicht in, keine Ahnung, was sind das für Millisekunden, irgendwelche Fotos aufgehen und das erstmal lädt oder so. Und ich glaube, vor 10 oder 15 Jahren wäre mir diese Nanosekunden, die es irgendwie länger dauert, wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Und also wir programmieren uns ja selber immer mehr auf das immer Schnellere und diese ganzen Reize, die dann in einem Tag dann auf uns einfließen durch dieses Schnelle, dazu sind wir nicht in der Lage, die zu verarbeiten. Wir brauchen Entschleunigung, wir brauchen Pausen, wir brauchen viel weniger Reize. Also ich rede jetzt aus meiner Sicht, aber ich glaube, dass es auch für Kinder besonders wichtig ist und für eine Vielzahl der Menschen sicherlich gesundheitlich zuträglich wäre. Und diese ganze Überreizung endet halt in Suchtverhalten, in psychischen Problemen, in Alkoholismus, in all diesen Dingen. Ich sage nicht, dass es die bei indigenen Völkern nicht gibt, aber ich glaube, dass es gewisse Zivilisationskrankheiten gibt oder sowas wie Depressionen, die halt eher vorkommen in unserer Lebensweise. Was ich auch sehr spannend finde und was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht hier so sehe, ist Kinder, Kleinkinder und ihre Charakterzüge, die ja sehr weit weg sind von dem, wie wir erwarten, dass ein Mensch sich zu verhalten hat und zu leben hat, als Normalität sehen. Und da fange ich an bei Lautstärke von Kindern. Natürlich ist das unangenehm, die ganze Zeit neben lauten Kindern zu sein. Keine Frage. Und ich habe immer Urlaub gemacht, also nicht immer, aber meistens, bevor ich Kinder hatte, auch in so Adults-Only-Resorts und so, um bloß Ruhe zu haben und so. Also ich weiß, dass Kinder Lautstärke nerven kann. Also klar, keine Frage. Aber ich weiß auch, dass uns das vielleicht insgesamt allen helfen würde, wenn wir das einfach so akzeptieren und wenn wir nicht von Kindern erwarten würden, dass sie sich schon so verhalten, was Lautstärke, was Grenzen anderer Menschen angeht, wie Erwachsene. Also das können die einfach noch nicht. Und von Eltern zu erwarten, dass sie das irgendwie vollumfänglich covern, ihre Kinder stillzustellen und perfekt zu braven Wesen irgendwie umzuformen, das ist halt auch heftig. Und das macht was mit Eltern und das macht was mit Kindern. Und das fordern wir ja auch nur als Gesellschaft von Eltern, weil an uns als Kinder auch diese Erwartungen gestellt wurden, was komplett falsch war. Also, das ist jetzt eine krasse Kritik, aber Kinder sind nicht generell dazu gemacht, um irgendwie stumm geschaltet zu werden, vor den Fernseher quasi abgeschoben zu werden oder sonst wie. Das erwarten wir aber in unserer heutigen, zumindest im Stadtleben, wird das halt von Kindern erwartet. Die sollen sich in der Straßenbahn ruhig verhalten, die sollen sich im Restaurant ruhig verhalten. Und bei Restaurant ist so für mich so eine Grenze. Also ich meide einfach das Restaurant schon, weil ich weiß, dass es nicht möglich ist und weil ich weiß, dass die anderen Menschen da Ruhe haben wollen. Ich finde das auch okay. Ich möchte auch Ruhe haben wollen in einem Restaurant, aber ist es so irgendwie, man merkt, da sind so zwei verschiedene Ansichten in mir drin, weil ich glaube, dass unser Leben auch viel bunter und reicher werden könnte, wenn wir diese Charakterzüge und diese Eigenheiten von Kindern einfach zulassen würden, viel mehr. Und es völlig okay wäre, wenn ein Kind halt einen Wutanfall im Supermarkt an der Kasse kriegt und statt, dass alle Leute dann irgendwie böse auf die Eltern gucken, wann das dann wieder ruhig ist, irgendwie den Eltern helfen und sagen, hey, okay, kümmer du dich jetzt ums Kind, ich lege hier die Sachen für dich aufs Kassenband und so weiter. Also es wäre so viel einfacher, wenn man das alles als Normalitäten ansehen würde, für uns alle. Und also für die Eltern wäre es einfacher, für die Kinder wäre es schöner und für die kinderlosen Menschen oder für die eben schon vor langer Zeit Eltern wären, wäre es doch irgendwie auch eine Art von Bereicherung, diese bunten Aspekte, die Kinder in unser Leben bringen, auch nochmal mitzuerleben. Ja, wie gesagt, das Thema ist ein schwieriges Thema, ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema und ich finde, man sollte einfach als Eltern für sich wissen, dass man hier nicht die ganze Last auf seinen Schultern hat und dass das wichtig ist und sich selber dann auch nicht zu sehr einschüchtern oder verurteilen lassen und auch sich selber nicht verurteilen und ja, auch an sich selbst immer wieder den Anspruch zu stellen, ich halte auch gewisse Sachen bei meinen Kindern aus und ich möchte sie nicht stumm schalten. So, jetzt habe ich einiges gesagt. Jetzt komme ich nochmal zu dem auch, was Minimalismus damit zu tun hat. Und es gibt auch einen Begriff, den viele Minimalisten so prägen und leben und das ist Slow Living, also ein entschleunigtes Leben mit Fokus auf dem Wesentlichen, auf mehr Natur, auf Entschleunigung, auf Leichtigkeit. Und also da überschneiden sich dieses Konzept vom Slow Living und vom Minimalismus recht stark. Und für mich ist der Minimalismus eben eine Strategie, eine ganz bewusste Strategie in dieser Welt, so wie wir hier leben, im Stadtleben, der das natürlich auch starke Vorteile hat. Also wo wir auch wieder bei medizinischer Versorgung hier in Fußweite und solchen Themen, Nahrungsbeschaffung auch in Fußweite sind. Also im Stadtleben, in einer kleinen Wohnung, irgendwie diese Leichtigkeit dessen, was wir irgendwie evolutionsphilosophisch benötigen, umzusetzen und auch zu leben und uns und Raum und Zeit zu schaffen, rauszugehen in die Natur, dann bewusste schöne Ausflüge in der Natur zu machen, bewusst auch zu konsumieren und uns nicht von dem Konsum quasi unsere Bedürfnisse diktieren zu lassen, sondern unsere Bedürfnisse überhaupt spüren zu können, formulieren zu können und zu gucken, auf welche bewusste Art wir diese befriedigen können, ohne zu sehr die Ressourcen unseres Planeten in Anspruch zu nehmen. Das ist das, was für mich eben Minimalismus ausmacht. Und Minimalismus ist deswegen für mich sehr stark an meine evolutionsphilosophische Ansicht, wie Menschen leben sollten und glücklich leben können oder zufrieden leben können, gekoppelt. Ein anderer Ansatz könnte aber auch sein, man sagt, und das wäre sicherlich etwas, wo wir, glaube ich, perspektivisch als Gesellschaft auch echt viel gewinnen könnten, und auch umweltschutzmäßig, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns wieder auf kleinere regionale Gemeinschaften, eher auf Landleben statt Stadtleben und sowas wie Tiny-House-Siedlungen. Da gibt es ja zum Beispiel nette Beispiele, auch so Mini-Topias in den Niederlanden zum Beispiel oder Ökodörfer, auch in Deutschland gibt es einige davon. Ich denke, dass die ein ganz cooler Kompromiss sind von diesem Leben als indigenes Volk, also in dem Sinne, dass wir darauf ausgelegt sind, in Gemeinschaften zu leben, naturnah zu leben, aber trotzdem halt die Vorteile der Zivilisation natürlich auch genießen dürfen. Ich glaube, dass das ganz cool wäre, aber wieder auch mehr ins Teilen zu gehen und so, um halt ressourcenbewusst zu leben. Und dann habe ich mir noch alles und so letzte Gedanken gemacht. Wie wäre es dann, wenn man jetzt in der Natur leben würde? Dann würde man doch eigentlich gar nicht minimalistisch leben, oder? Fragezeichen. Weil die Natur ist Fülle. Also Im Idealfall natürlich gibt es von allem viele. Die Natur ist auch unordentlich. Also wenn man in den Wald geht, überall liegt irgendwas rum, Blätter, Äste und so weiter. Man hat jetzt nicht, das ist genau das, nicht genau das Gegenteil, aber es ist nicht so, wie man sich jetzt zum Beispiel eine minimalistische Wohnung versus Wald, sind sehr, zwei sehr unterschiedliche Bilder. Für mich zumindest in meinem Kopf. Kann auch sein, dass es minimalistische Wohnungen gibt, die aussehen wie Wälder. Aber man würde sich Vorräte anlegen, man würde Dinge mitnehmen, coole Äste oder so. Man denkt, ah, aus denen kann man noch irgendwas bauen oder sowas. Man ist halt ja nicht auf diese Dauer, also man weiß, dass nicht alles dauerhaft verfügbar ist. Versus in unserem Leben weiß man, dass alles dauerhaft verfügbar ist. Und ein bisschen ruht sich ja der Minimalismus auch darauf aus, dass man eben Sachen aussortieren kann, weil man weiß, man kann sie, falls man sie wirklich braucht, kann man sie ganz entspannt weggeben, weil man sie jederzeit wieder beschaffen kann. Da sehe ich so ein bisschen einen Widerspruch. Also ich glaube, ein Leben in der Natur heißt nicht unbedingt Minimalismus, so wie wir es jetzt, wenn wir in der Stadt minimalistisch leben, prägen. Aber ich glaube schon, dass wenn man halt in der Natur lebt, man so einen Respekt vor der Natur entwickelt, dass man sich nur so viel nimmt, wie man braucht. Und das ist ja im Prinzip auch ein kernminimalistischer Gedanke. Man übt sich in Genügsamkeit, weil man auch mit Knappheit eben umgehen muss. Man konzentriert sich aufs Wesentliche. Man hat Respekt vor Ressourcen und man lebt sowas wie, das ist ja auch ein Zitat von den Minimalists, von denen gibt es ja eine Doku auf Netflix. Ich glaube, die haben auch einen eigenen Podcast. Und die haben gesagt, love people, use things. Und das finde ich auch sehr kraftvoll. Also das Wesentliche sind die Menschen. Menschen kann man lieben und Dinge sollte man einfach nutzen. Und man sollte nicht Dinge lieben und Menschen nutzen. Und dann noch zwei Dinge, die ich sehr, sehr schön finde, die ich aus unserem Waldorf-Kindergarten habe, die als Werte sein statt haben. Und tun statt konsumieren. Und ich glaube, das wären auch Sachen, die man lebt, wenn man naturnah leben würde und die uns als Menschen sehr, 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 sehr gut tun, prinzipiell, wenn wir das mehr in unser Leben integrieren, sei es in der Stadt, sei es am Land oder wo auch immer. Aber ich glaube, dass das so eben Kerndinge sind, die uns, so wie wir designt wurden, um gut zu überleben, dass die diese Dinge in uns das Gute, also nicht das Gute, aber das in uns eine gewisse Zufriedenheit halt hervorrufen. Also wir sind zum Tun, wir sind zum Schaffen, zum Arbeiten ja schon auch gemacht. Wir verwirklichen uns gerne, wir machen gerne was, wir schaffen gerne was, wir bauen gerne was. Statt immer nur konsumieren, konsumieren, konsumieren und sich selber über sich, über sein Sein zu definieren, über seine Menschenwürde, über sein Wirken, sein Wirken in menschlichen Beziehungen, statt sich zu definieren über das, was man hat, über Statussymbole, immer geiler, immer größere Wohnung, immer größeres Auto oder was weiß ich. Und wir entwickeln uns ja hoffentlich ein bisschen in diese Richtung. Also ich habe da eigentlich, bin ich da optimistisch, dass so die jungen, neuen Generationen mehr danach leben. Es ist halt nur die Frage, inwiefern die Generation davor vielleicht schon einen irreversiblen Schaden an diesem Planeten unbewusst natürlich auch mitunter angerichtet haben. Das wird sich zeigen. Ich will das jetzt aber auch nicht so pessimistisch hier beenden, die Folge, sondern ich hoffe einfach und ich fasse nochmal zusammen. Also ich habe einfach in den letzten Jahren mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie sollten Menschen leben, damit sie es einfach haben, damit sie ein entschleunigtes Leben, ein zufriedenes Leben führen. Ich habe euch heute jetzt einfach ein paar Gedanken, die ich dazu habe, gezeigt, bin da aber auch noch auf einer Reise. Freue mich, wenn ihr vielleicht auch Gedanken dazu habt, dann teilt die gerne mit mir bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Bei Instagram heiße ich tessgreenberg_minimalismus. Der Link dazu ist aber auch in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder 5 Sterne. Freue ich mich sehr. Unterstützt ihr mich sehr. Und Wenn ihr Lust habt, jetzt noch weiterzuhören, dann empfehle ich euch so thematisch so ein bisschen angrenzend Folge Nummer 13 zum Thema ressourcenbewusst leben und wünsche euch dann noch viel Spaß beim Weiterhören und ansonsten alles, alles Liebe. Bis nächste Woche.